Verehrte Damen und Herren, zur ersten Vorlesung nach Ostern heiße ich Sie recht herzlich willkommen und ersuche Sie, sich allmählich auch dem Zweck Ihres Kommens zuzuwenden. Das ist die Vorlesung und die erfreulichen Nebenzwecke, einander wiederzusehen, schrittweise anzustellen. Ich will gar nicht den Anspruch nehmen, dass Sie sich freuen, mich wiederzusehen, aber zumindest der Konzentration halber bitte ich doch um Ihr Augenmerk und Ihr Hörmerk vor allem. Nach anfänglichen technischen Schwierigkeiten können wir damit beginnen und zwar dort fortfahren, wo wir zuletzt aufgehört haben. Da hatten wir in der Woche vor Ostern uns mit dem Thema des Rassismus befasst, anhand primär der deutschsprachigen Geschichte der Völkerkunde und insbesondere auch der Wiener und österreichischen Ethnologinnen und Ethnologen. Und wir waren in einem ersten Schritt so weit gekommen, wenn Sie sich daran erinnern wollen, dass wir den bekanntesten und bedeutendsten Ethnologen der deutschsprachigen Geschichte unseres Faches, Richard Thurnwald, diskutiert hatten im Hinblick auf seine partielle Mittäterschaft rund um die Begutachtung und Förderung seiner Nebenfachschülerin Eva Justin. Ich hatte sie daraufhin verwiesen, dass Eva Justin für ihre Dissertation bereits für die Deportation vorgesehene Kinder, die zur Vernichtung in Auschwitz bereits selektiert waren, von ihr selbst oder von ihrem Chef oder zumindest nach Kriterien, die sie beide generell für diese Fälle erarbeitet hatten. Man weiß da nie, wo man mit den Anführungszeichen anfangen und wo man aufhören soll. Fälle erarbeiten, hört sich alles sehr neutral und sachlich an, war es nicht. Dass sie solche vorselektierte Kinder untersucht hat, nach ihrem sozialen Verhalten, um nachzuweisen, dass eben diese Kinder, die nicht in Zigeunerfamilien aufgewachsen waren, sondern bei sogenannten arischen Familien aufgewachsen waren, trotzdem von ihrer rassischen Bestimmung her artfremd eben blieben, dass also Sozialisationsfaktoren hier weniger Gewicht hätten als sogenannte erbbiologische und Rassefaktoren, was eben eine wissenschaftliche Begründung lieferte für die Disqualifizierung als sogenannte Zigeuner. In dieser Hinsicht war nicht nur die Eva Justin als Nebenfachethnologin tatsächliche Täterin, ich werde dazu auch gleich was Juristisches sagen, ebenso wie ihr Chef, der Ritter, sondern so meine ich zumindest aus einem wissenschaftshistorischen und wenn Sie so wollen auch moralischen Standpunkt der Gegenwart heraus, wäre Thurnwalds Aktivität in diesem Zusammenhang, wie noch in einem zweiten, auf den ich gleich zu sprechen komme, ganz sicher als die eines Mittäters zu qualifizieren. Wir können also uns der in der historischen und rechtsgeschichtlichen Erforschung der NS-Zeit üblichen Terminologie hier durchaus bedienen und müssen nicht auf moralphilosophische Kategorien zurückgreifen, wenn wir demgemäß auch für unser eigenes Fach in Bezug auf diese finstersten Praktiken des Rassismus unterscheiden zwischen Tätern, Mittätern und Mitläufern und Mitläuferinnen oder Täterinnen. Auch hier bitte ich, die Geschlechtsneutralität zu wahren, die Eva Justin war immerhin eine Frau. Dass es sich dabei nicht um einen Einzelfall gehandelt hat, sehen wir an den erst jüngst von Ute Michel in Deutschland erarbeiteten Einsichten zur Involvierung der Ethnologie oder Völkerkunde, wie sie damals primär hieß, im Rahmen der Ostforschung des NS-Staates. Ich gebe dann gleich Gelegenheit für Fragen, aber ich möchte diesen Punkt noch behandeln. Ja, machen Sie einfach so. Die traditionelle islamische Gebethaltung, ich höre dich nicht oder ich möchte dich hören, würde das gut zum Ausdruck bringen. Wie gesagt, Eva Justin war kein Einzelfall. Die Aktivitäten von Ritter und Justin sind Teil des himmlerschen Vernichtungsprogramms für die Roma und Sinti gewesen, das einen eigenständigen und von der Vernichtung des Judentums teilweise abweichenden Charakter hatte in der Geschichte des NS-Regimes. Ich betone das deswegen so sehr, auch wenn es Ihnen selbstverständlich erscheinen mag, weil noch bis vor wenigen Jahren und Jahrzehnten es in weiten Teilen des deutschsprachigen Raums geradezu in Abrede gestellt wurde, dass es ein Vernichtungsprogramm gegenüber den Roma und Sinti überhaupt gegeben hat. Auch manche Ethnologen im deutschen Sprachraum waren sich nicht zu dumm, eine solche Argumentation bis in die 80er Jahre aufrechtzuerhalten. Mittlerweile ist das klar und auch geklärt. Es gab also ein Vernichtungsprogramm auch gegenüber den Roma und Sinti. Auch wenn das eine kleine Gruppe von Menschen zahlenmäßig ist im Vergleich zu den Millionen des Judentums, ist der prozentuelle Anteil an Ermordeten unter den Roma und Sinti kaum geringer als jener unter den europäischen Juden. Zugleich und ähnlich wie Eva Justin in der Praxis Täterin und promovierte Ethnologin gegenüber den Roma und Sinti war, gab es eine ganze Reihe von Ethnologen, deren Namen man heute nicht kennt, die auch an der Vernichtung des Judentums beteiligt waren. Ich erwähne hier nur zwei, deren Fälle relativ gut dokumentiert sind, wie gesagt durch Ute Michel einerseits in Deutschland und durch Peter Linemeyer andererseits in Wien. Das war im Übrigen die erste Diplomarbeit, die ich überhaupt als frisch Habilitierter an diesem Institut vergeben habe, und so manche meiner älteren Kollegen haben sich damals ganz fürchterlich aufgeregt, ob ich überhaupt kompetent bin, so etwas zu betreuen. Das Buch heißt Wiener Völkerkunde im Nationalsozialismus, das aus dieser Diplomarbeit heraus entstanden ist, von Peter Linemeyer 1994 im Peter Lang Verlag erschienen und ich winke mit dem Zaunpfahl auch heute noch käuflich zu erwerben, auch wenn es teuer ist. Die beiden am Holocaust-Programm oder am Judeo-Zid oder wie auch immer Sie die Vernichtung des Judentums im NS-Staat bezeichnen wollen, beteiligten Ethnologen waren eine gewisse Ingeborg Sydow, so wie der schwedische Schauspieler Max von Sydow, mit dem sie weder verwandt noch sonst wie verbunden ist. Sydow, Siegfried Y. Dora Otto Wilhelm. Und ein gewisser Anton Plügel, der sich so schreibt wie Flügel, nur hat er kein F, sondern ein P wie Paula voran. Ingeborg Sydow und Anton Plügel sind also die beiden keineswegs bekannten und auch nicht besonders hervorragenden oder berühmten Ethnologen, ähnlich wie man auch Eva Justins Namen kaum kennt, die unter Thurnwald bzw. in Wien unter Fritz Röck promoviert hatten. Im reinen Forschungsbetrieb offenbar nicht unterkamen und dann in die sogenannte angewandte Forschung gingen. Und diese angewandte Forschung führte sie im Laufe der Begebenheiten Anfang der 40er Jahre in das sogenannte Deutsche Institut für Ostforschung, das in Krakau eingerichtet wurde und das ganz gezielt demografische, statistische und soziokulturelle Erhebungen durchführte zur Ghettoisierung der Juden in Polen und in den benachbarten eroberten Räumen, die die deutsche Wehrmacht besetzt hatte, um, wie Blügel damals ausdrücklich schrieb, mit der Einrichtung von Ghettos den ersten Schritt zur Endlösung der Judenfrage sicherzustellen. Auch diese beiden wurden von prominenten Ethnologen wie eben Thurnwald oder Fritz Röck in Wien gefördert, empfohlen und kamen dann dank ihrer ethnologischen Expertise auf diese Weise zum Einsatz für das NS-Regime. Mir scheint es also wichtig, auch wenn das nur einige wenige Fälle sind, die bisher gut dokumentiert sind, diese einmal festzuhalten. Es kann niemand heute, nachdem wir das genauer erst in den letzten 10 Jahren gründlich durchrecherchiert haben, behaupten, die Ethnologie wäre in keiner Weise beteiligt gewesen an der Massenvernichtung im Dritten Reich. Das ist falsch und diese These, die lange vertreten wurde, auch innerhalb der deutschsprachigen Ethnologie, auch innerhalb wohlmeinender Kritiker des NS-Systems, diese These ist vom Tisch. Das heißt nicht, dass die Mehrheit der Ethnologinnen und Ethnologen aktive Täter und Mittäterinnen in der Praxis waren mit den berühmten rauchenden Pistolen. Einige waren praktisch am Morden beteiligt. Eva Justin hat mehrere Prozesse nach dem Zweiten Weltkrieg zu durchlaufen, zu gewahren gehabt. Ein einziger wurde allerdings so weit gerichtskundig, dass sie wirklich vor der Anklagebank erscheinen musste. Dieser Prozess wurde auf höhere Weisung damals in den 50er Jahren niedergeschlagen und unterbrochen. Ritter starb Anfang der 50er Jahre und kam nie vor Gericht. Südow und Blügel kamen im Zuge der Kriegshandlungen vor 1945 zu Tode. Was die Eva Justin betrifft, so will ich doch erwähnen, weil das ganz sicher kein Einzelfall ist, dass sie nach 1945 in der Stadtverwaltung von Frankfurt höhere Ämter bekleidete, die immer etwas mit der Vermeidung von Jugendkriminalität zu tun hatten, was damals als eine Berufung angesehen wurde, die durch ihre vorherige Befassung mit jugendlichen Zigeunern sozusagen ihrer Qualifikation entsprechend angesehen wurde und dass sie in ihren letzten Jahren ihrer Berufstätigkeit in Frankfurt sogar als gerichtliche Gutachterin bei Prozessen vom Gericht herangezogen wurde, bei solchen Prozessen nämlich, wo Roma und Sinti vom Staat Entschädigung verlangt haben. Ja, das muss man mal sehen. Diese Fälle wurden von den Roma- und Sinti-Verbänden in den letzten Jahren erst ausführlich dokumentiert und sind also keineswegs ein Ruhmesblatt in der Geschichte der Bearbeitung dieses schlechten Erbes. Wobei es in Österreich genauso und noch ärgere Fälle dieser Art gibt, nur nicht unbedingt in der Ethnologie. Zugleich möchte ich aber auch deutlich machen, dass es nicht nur um die praktischen Täter geht und um die stützenden und fördernden Mittäter wie Thurnwald, die dem Ganzen in bestimmten Situationen partiell und wissend die akademische Weihe verliehen haben, sondern es geht insgesamt auch um das Fach und um seine Spitzenvertreter in mehr als nur rein juridisch eindeutig beweisbaren Fällen von Kriegsverbrechen. Es geht meiner Ansicht nach, wenn es um die Frage von Verantwortlichkeit in Bezug auf den klassischen Rassismus in Europa geht, auch darum, welche Vertreter unseres Faches sich als Produzenten von ideologischer und propagandistischer Munition für dieses Regime engagiert haben, in einer Weise, die nachhaltigen Einfluss hatte. Irgendeine Lobhudelei an das NS-Regime hat bald ein Assistent in irgendeinem zweitklassigen Institut in einem privaten Ansuchen um finanzielle Förderung abgegeben. Das interessiert mich persönlich hier nicht so sehr, obwohl Opportunismus schon auch für sich spricht. Wichtig ist mir hier aber nicht dieser fallweise Opportunismus und diese fallweise Rhetorik der Andienerei und der Lobhudelei gegenüber dem NS-Regime. Wichtig ist mir hier der Punkt, dass manche Vertreter der Ethnologie mit den Mitteln und Konzepten der Ethnologie versucht haben, die allgemeine Propagandatätigkeit der NS-Herrschaft abzusichern, abzustützen, ihr ein wissenschaftliches Pseudofundament zu verleihen und sie als notwendig, richtig, logisch und vernünftig darzustellen. Die aus meiner Sicht bedeutendste Person in dieser Hinsicht der ideologisch-propagandistischen Täterschaft ist Wilhelm Emil Mühlmann, den man so schreibt, wie man ihn hört auf Deutsch, also wie Mühle und wie Mann, Mühlmann. Schüler von Turnwald und zugleich auch Schüler von Eugen Fischer, einer der aktivsten Vielschreiber in der deutschsprachigen Ethnologie, der um 38, 39 herum in besonderer Weise und mehr als alle anderen begann, sich als den Mann der NSDAP und des NS-Regimes innerhalb der deutschen Ethnologie zu präsentieren. Mühlmann propagierte eine Wegwendung der Ethnologie von der bisherigen Befassung mit außereuropäischen kleinen Gesellschaften, vorindustriellen Typs, hin zur Neuorientierung auf die von ihm angestrebte Befassung der Ethnologie mit großen Gesellschaften in den industriellen Haupträumen. Eine europäische Wende, die nach dem Einfall der Wehrmacht in Polen und später in der Sowjetunion von Mühlmann noch spezifiziert wurde als eine Wende der Ethnologie hin zu Osteuropa. Ich bin ein bisschen heikler als sonst, wenn Sie schwätzen diesmal. Ist das okay? Also lassen Sie es bitte bleiben. Wenn Sie einander helfen beim Mitschreiben oder so, ist das was anderes, ganz klar. Und der in einer ganzen Reihe von Werken, die er während des Zweiten Weltkriegs verfasste, diese Wende der Völkerkunde hin zu einer auf osteuropäische Fragen ausgerichteten Ethnologie propagierte und ausarbeitete. Erwähnen will ich hier nur sein 1941 erstmal erschienenes Werk Rassen, Völker und Kulturen. Erwähnen will ich hier weiter sein bekanntes Werk Methodik der Völkerkunde von 1938. Darlegen will ich, dass er in diesen beiden Schriften folgende Kernpunkte propagierte und in der weiteren Folge schrittweise immer aktiver versuchte umzusetzen. Nämlich erstens die zeitgemäße Völkerkunde seiner Zeit müsse endgültig Schluss machen mit dem alten humanistischen Erbe der Ethnologie, insbesondere mit dem schädlichen Grundgedanken der Einheit der Menschen und sich stattdessen primär mit der Verschiedenheit der Rassen befassen. Zweitens folge daraus eine tiefgreifende, die Notwendigkeit einer tiefgreifenden biologischen und rassenkundlichen Durchdringung der sogenannten Human- und Sozialwissenschaften, laut Mühlmann. Und drittens benötige man für diese tiefgreifende Verbindung und Durchdringung von Völkerkunde mit physischer Anthropologie und Rassenkunde einen Zentralbegriff, in dem sowohl Kultur wie auch Biologie verschmolzen sein, und das sei des Führers Grundkategorie das Volk. Rund um diesen Volksbegriff entwickelte Mühlmann Rassen, Völker und Kulturen. Sie erkennen jetzt auch die Programmatik des Titels in diesem zweiten Werk. Rassen, Völker und Kulturen, Volk als Zentralbegriff, in dem Rasse einerseits und Kultur andererseits enthalten und zutiefst miteinander verschmolzen seien. Dieses Werk entwickelte aus dieser Grundargumentation heraus dann eine Reihe von Spezialbegriffen wie Volkswerdung, ein allgemeiner Begriff für die Umwandlung eines bestehenden Volkes in ein anderes, ein allgemeiner Begriff also, der speziell angeboten wurde der NS-Führung für ein spezielles Programm der Germanisierung, dort wo die NSDAP vorhatte, nicht deutsche oder nicht deutschsprachige Völker in den Genuss der Germanisierung zu versetzen. Umvolkung, ein ähnlicher Begriff, der zugleich aber auch meint nicht nur Umwandlung eines Volkes in ein anderes, sondern, wie Sie aus jüngerer Vergangenheit vielleicht wissen, zugleich auch schon damals meinte, von vielen fremden Völkern umgeben sein, umvolkt sein. Ein gewisser Herr Mölzer verwendet diesen Begriff auch gerne und der befindet sich im nahe Verhältnis zu einer im österreichischen Parlament vertretenen Partei. Ich sage das deswegen, weil der Kollege Zips im Standard vor 3 Jahren einfach einen offenen Disput mit ihm hatte um diesen Begriff und das nachlesbar ist. Also das ist überhaupt keine Polemik von mir, sondern in den Archiven jederzeit überprüfbar. Ein weiterer Punkt, der Mühlmann hier wichtig war, neben diesem Begriff der Umvolkung, ist auch der Begriff der sogenannten Scheinvölker. Diesen Begriff übernahm er vom Vernichtungsexperten der SS, Georg Teich, der ihn für die Juden entwickelt hatte, als eine ethnische Gruppe, die immer so tut, als wäre sie ganz normal und assimiliert, aber in Wahrheit hinter diesem Schein etwas ganz anderes verbirgt, ihre grundsätzliche Verschiedenheit. Und Mühlmann arbeitete diesen Begriff der Scheinvölker weiter aus, um ihn auch für Roma und Sinti, für amerikanische Schwarze oder Neger, wie er schrieb, und vergleichbare Völker anzuwenden. So gesehen, und das ist jetzt eine Wertung nach den Tatsachen, die ich Ihnen berichtet habe, halte ich persönlich Mühlmann tatsächlich für den NS-Ideologen der deutschsprachigen Völkerkunde par excellence in dieser Zeit. Das ändert nichts daran, dass er ganz offensichtlich ein hochintelligenter Mann war, der nach 45 sehr, sehr intensiv daran gearbeitet hat, Neuausgaben und Überarbeitungen seiner während des Zweiten Weltkriegs verfassten Bücher für ein demokratisches Nachkriegspublikum neu verharmlost und so weiter herauszugeben. 1968, während der Studentenrevolte in Westdeutschland und in anderen westlichen Ländern, haben die Ethnologiestudenten in Heidelberg ihren damaligen Professor Wilhelm Emil Mühmann, 63 Jahre und noch etliche Jahre damit vor seiner Pension, zu befragen begonnen, was er eigentlich während der NS-Zeit gemacht hat und wie er zu dem steht, was er damals geschrieben hat. Als Mühlmann einige seiner aktivsten ideologischen und propagandistischen Aktivitäten jener Zeit verharmloste oder gar in Abrede stellte, wuchs der Protest der Studenten in einem Ausmaß an, dass man ihm aktive Komplizenschaft mit dem NS-Regime vorwarf und ein Universitätsverfahren gegen ihn einzuleiten begann. Mühlmann zog es 1968 angesichts dieser Kritiken vor, in die vorzeitige Pensionierung zu gehen. Dennoch will ich nicht verhehlen, dass er bis 1988 weiterhin durchaus einflussreich in der deutschsprachigen, auch in der österreichischen und schweizerischen Ethnologie war. Ich will auch nicht behaupten, dass er nicht darüber nachgedacht hat, was da im Zweiten Weltkrieg eigentlich passiert ist. Und ich will schon gar nicht leugnen, dass er auch einige gute Ideen hatte. Einige sind so gut, dass sie fast einem einen eisigen Schauer über den Rücken jagen. Eine will ich Ihnen nicht vorenthalten, unter diesen Ideen, die ich nicht nur ich für gute Ideen halten, obwohl sie unter höchst schwierigen Bedingungen, problematischen Bedingungen entstanden. 1934 als junger 30-jähriger Mann und als aktives NSDAP-Mitglied etwa, verfasste Mühlmann einen Artikel über die Hitlerbewegung. Aus der Sicht eines Ethnologen. Was macht ein Ethnologe? Ein Ethnologe macht Feldforschung. Wie macht ein Ethnologe Feldforschung? Er nimmt teil, er ist teilnehmender Beobachter. Mühlmann, völlig ungeniert und irgendwo auch klarsichtig, schreibt in diesem Artikel: Ich bin Ethnologe und Nazi und ich nehme an den Aktivitäten der NSDAP teil, also bin ich teilnehmender Beobachter. Und das, was ich mir anschaue bei der NSDAP und ihren Aktivitäten, das kann ich auch in ethnologische Kategorien fassen. Letztlich ist die NSDAP aus meiner Sicht, Mühlmann 1934, ganz am Anfang, eine Art von Revitalisationsbewegung, wie sie in vielen Gesellschaften und Kulturen vorkommt, wo unter starkem äußeren Druck eine Gesellschaft versucht, sich auf ihre innersten und ältesten Werte zu besinnen, sich eine Heils- und Führerfigur sucht und mit deren Hilfe, teilweise auch gewaltsam, eine kulturelle oder nationale Wiedererweckung herbeizuführen. Aus heutiger Sicht ist das keineswegs falsch, diese Betrachtung des NS-Systems. Es ist sicher nicht hinreichend, aber es ist sicher ein notwendiger Gedanke zum Verständnis des Nationalsozialismus. Viele Ethnologen der Nachkriegszeit haben diesen Gedanken aufgegriffen und diskutiert. Etwa einer der wichtigsten Verfolgten aus Wien, der schon des Öfteren angesprochene Eric Wolff. In seinem allerletzten Buch greift eben diesen Gedanken Mühlmanns auf. Sagt aber im Unterschied zu Mühlmann, Das ist sicher richtig, aber es führt nicht in jedem Fall zu Massenmord. Es führt nicht in jedem Fall zu groß angelegten Vernichtungsmaschinerien. Das alleine erklärt nicht, was passiert ist, aber es ist ein wichtiger Bestandteil von dem, was hier passiert ist. Insofern lasse ich Sie auch mit dieser Paradoxie jetzt mal bei sich. Man muss auch damit leben können, dass auf der Seite der Täter und der Mittäter gescheite und intelligente Menschen am Werk waren. Und man muss sich auch inhaltlich und nicht nur moralisch mit ihnen auseinandersetzen. Haben Sie zu den bisherigen Fragen? Bitte.
Ja, ich hätte zwei Fragen. Mhm. Jetzt die erste Frage nicht bezogen auf Mühlmann, dessen Programmatik Sie eben dargelegt haben. Letzte Stunde haben Sie gesagt, dass Reche und Baumann den Nazis zugearbeitet hätten. Mhm. Wie sah das aus? Mhm. Haben die bewusst wissenschaftliche Ergebnisse gefälscht oder haben die zum Beispiel ein schwachsinniges Kind von einer Zigeunerfamilie besonders herausgestellt als repräsentativ für alle Zigeuner? Mhm. Ich verstehe nicht, was das heißt, zugearbeitet.
Okay. Reche war ja ausgebildeter physischer Anthropologe, also Humanbiologe und Ethnograph, Völkerkundler. Beim Zuarbeiten meine ich insbesondere Rassengutachten, die Reche ebenso wie Fischer erstellte. Und wo bei Aufträgen, die sei es von den einschlägigen Parteistellen oder von den einschlägigen Staatsorganen kamen, bitte beurteilen Sie uns die Personen X, Y und Z nach deren rassischen Merkmalen. Die behaupten, keine Roma zu sein, de facto scheint es uns aber so zu sein. Bitte vermessen Sie sie, sprechen Sie mit ihnen, beurteilen Sie von Blutproben bis zur Haarfarbe alles, was Sie brauchen und sagen Sie uns dann, ob nach Ihren wissenschaftlichen Erkenntnissen dass ein 30-prozentiger Mischling ist oder ein 90-prozentiger Mischling oder gar keiner. Nicht? Das waren also sozusagen objektiv, vom Anspruch her, sollten diese Gutachten objektiv beurteilen, ob jemand einer bestimmten Rasse, etwa Roma oder etwa Juden, zugehörig ist oder nicht. Vor allem dort, wo keine Ahnenpässe vorgelegt werden konnten. Dazu kamen gerade bei Reche immer auch soziale und kulturelle Beurteilungen. Ja, die zeigt das typische Verhalten von Roma und Sinti-Kindern. A, verlogen, B, unreinlich, C, ungehorsam. Und wenn Sie jetzt fragen, was wurde da verfälscht und wie wurde da einseitig etwa bearbeitet, so glaube ich gar nicht, dass die Aktivität etwa von Reche oder von Ritter oder von Fischer oder auch von hauptberuflichen Ethnologen, die ebenfalls Rassegutachten machten, wie ein gewisser Heydrich, der zuerst in Dresden und dann in Köln Professor war, dass die irgendwie heimlich oder hauptsächlich was verfälscht haben. Sie haben Kriterien entwickelt, die aus unserer heutigen Sicht zutiefst ideologiegedrängt waren, aber die im Selbstverständnis dieser Leute objektiv waren.
Die zweite Frage. Ich glaube, Reche war auch ein physischer Anthropologe. Ich war neulich drüben in der Histologie. Mhm. Warum heißt es da physische Anthropologie? Mhm. Warum hat Ihr Institut das aufgegeben? Es wäre doch eine Bereicherung Ihrer Wissenschaft. Und ich meine, dass die physische Anthropologie bei der Medizin kaum was zu suchen hat.
Ja, das ist eine gute und berechtigte Frage. Das ist nicht eine Einzelentwicklung unseres Instituts. Im gesamten deutschsprachigen Raum, von der Schweiz bis Hamburg und von Frankfurt bis Wien, kam man nach 1945 zur Überzeugung, dass es mal für längere Zeit sehr sinnvoll wäre, physische Anthropologie und Völkerkunde, wie man damals noch sagte, einmal zu trennen. Die einen sollen ihre naturwissenschaftlichen Wege wahrscheinlich wohl auf neuen Grundlagen weitergehen, die anderen sollen ihre kultur- und sozialwissenschaftlichen Interessen verfolgen. Ich persönlich stehe der physischen Anthropologie heute auch durch meine teilweise Nähe zur US-amerikanischen Tradition durchaus unverkrampft gegenüber. Nicht? Dort ist das Teil eines Fachs, Physical Anthropology und Social Cultural Anthropology. Ich glaube auch persönlich, dass es im deutschsprachigen Raum längst wieder an der Zeit wäre, hier die Berührungsängste abzubauen, wie wir überhaupt auch anderen Naturwissenschaften gegenüber entspannter sein sollten. Also da, glaube ich, sind wir uns durchaus nahe. Noch weitere Fragen? Ja, bitte.
Sind wir mal vor Gericht gestellt worden oder ist da irgendwelche Prozesse gegeben oder nicht vergleichen?
Ja, die rechtlichen, wenn ich Ihre Frage so interpretieren darf, gab es irgendwelche rechtliche Konsequenzen für die Hauptakteure innerhalb der Völkerkunde? Nicht? Oder auch der physischen Anthropologie? So ist zu vermelden bei Otto Reche, dass er 1945 in Leipzig von der US-Armee, die ja im Süden der späteren DDR die Befreiung durchgeführt hat, festgenommen wurde, in ein Militärlager gebracht wurde, dann den deutschen Zivilbehörden übergeben wurde, die ihn zunächst als Täter und dann als Mitläufer klassifiziert haben. Er hat dann seine Lehrbefugnis verloren, durfte also als einer der wenigen nach 45, war aber auch schon alt, nicht wieder an die Uni zurück. In Österreich, wo er ja, wie wir zuletzt gesagt haben, von 1924 bis 27 einer der ersten Inhaber des Jobs war, den ich jetzt habe, wurde er 1965 knapp vor seinem Tod 2 Jahre später mit dem goldenen Ehrenzeichen der Republik Österreich für Verdienste um Wissenschaft und Kunst erster Klasse, wie das so schön heißt, geehrt. Eugen Fischer wurde 1965 auch 2 oder 3 Jahre vor seinem Tod zum Ehrenmitglied der Deutschen Gesellschaft für Physische Anthropologie und wurde auch, weil er schon emeritiert war, 1945 nicht seiner Venia Legendi, also seiner Habilitation, beraubt. Bei Hermann Baumann, der in Wien hier Professor war während der Kriegsjahre, sah die Sache etwas anders aus. Der hatte quer durch die 7 Jahre seiner Wien-Professur fast immer im braunen Hemd oder in Parteiabzeichen der NSDAP unterrichtet, was auf die Objektivität von Wissenschaft unter seinen Studenten irgendwie einen eigenartigen Eindruck gemacht hat, wie mir Studenten jener Zeit berichtet haben. Baumann hatte dann sehr lange, nämlich fast 9 Jahre hindurch, Lehrverbot, bekam aber auch kein Verfahren. Bei Baumann muss man nur dazu sagen, dass er eher für die kolonialpolitischen Interessen des Dritten Reiches außerhalb Europas gearbeitet hat. Dafür gab es auch viel Geld. Der Vorteil in dem Zusammenhang war für die betreffenden Völker in Afrika und Asien, auf die sich diese kolonialpolitischen Interessen des Dritten Reiches gerichtet haben, nur der, dass diese Pläne nie in die Tat umgesetzt wurden. Und damit war es auch im Nachhinein betrachtet für die betreffenden Akteure, die sich kolonialpolitisch engagierten, auch ein Glück nachher, weil sie nur die Absicht hatten, aber die Tat nicht folgen konnte, obwohl sie es gerne gehabt hätten. Bitte? es ist nichts passiert. Baumann bekam aber einen Lehrentzug über 9 Jahre. Walter Hirschberg, der hier ebenfalls Professor war, aber nicht auf dem Lehrstuhl, auf dem ich jetzt sitze oder stehe, sondern auf der dann Lehrer von Professor Wernhardt war. Walter Hirschberg war eine vergleichsweise kleine Nummer, der im Zusammenhang mit Baumann einige durchaus schwer rassistische Kommentare in wissenschaftlichen Artikeln schrieb. Ein Beispiel werde ich Ihnen dann noch geben. Der war ansonsten aus meiner Warte selbst bei strengeren Maßstäben eher ein harmloser Mitläufer war. Und der musste dann doch fast 14 Jahre warten, bis er seine Venia-Legende wiederbekam und daher wieder unterrichten durfte. Also auch bei der Denazifizierung, die noch keineswegs gut studiert ist und wo im Prinzip auch noch etliche Diplomarbeiten von Ihnen zu schreiben wären, ich winke wieder mit dem Zaunfall, ist es nicht immer gerecht zugegangen. Nicht? Manche Großen wurden verschont, manche Kleine bekamen einen auf den Kopf.